Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Wilhelm, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und den letzten Satz, den ich meinem mehr als geschätzten Podcast-Partner nach München zugeworfen habe, war: Mach es doch da so, wo du dich wohlfühlst. Und da ging es darum, wo er sich die Profile der Tour de France 2025 anschaut. Denn die werden wir heute besprechen. Guten Abend ins wahrscheinlich ebenso schwitzige München.
Ja, einen wunderschönen, warmen guten Abend.
Ich habe kein Thermometer hier. Das macht mich irre. Ich hätte so gerne eins.
Aber ich glaube, bei euch ist die Hitzewelle noch etwas stärker als hier.
Ja, ist das so? Ich weiß es nicht. Also irgendwann ist es ja auch egal. Ich war gerade eben in einem Termin, in einem so privaten Termin mit vielen Menschen in einem kleinen Raum für anderthalb Stunden ohne Fenster. Und ich muss sagen, ich bin jetzt ein bisschen irre im Kopf. Das heißt, ich entschuldige mich jetzt schon für allen Stumpfsinn, den ich heute von mir gebe. Mehr als sonst noch. Also ich entschuldige mich noch mehr als sonst für den noch schlimmeren Stumpfsinn. Aber irgendwie kriegen wir das schon durch. Sonst ist alles gut bei dir?
Ja, und ja. Selbst bei dir steht der Urlaub bevor.
Bei mir steht der Urlaub bevor, deswegen werden wir irgendwann abbrechen, die Berichterstattung, und hinterher sehr, sehr lange später. Ich glaube, wann ist eigentlich die Vuelta?
Im August.
Ja, ich guck mal. Also, ich guck mal euch 23. August. Also, ich komme zur Vuelta wieder. Versprochen. Ja, das wird schwierig. Ich weiß gar nicht, wie wir das machen. Ich muss jetzt mal kurz noch husten. Also, das wird schon schwierig alles. Naja, wir berichten mal, solange wir können. Ich habe einen Rechner dabei. Ich weiß nicht, das Podcast-Equipment, ob ich das mitnehmen kann. Aber die Zeitverschiebung macht es ja eh unmöglich.
Ja, kommt drauf an, ob man früh aufstehen will oder...
Ja, du willst nicht früh aufstehen. Also du wärst ja der aufstehen muss, oder?
Ja. Oder du musst lange wach bleiben.
Ja, lange wach bleiben kann ich auch. Ich überlege mal, ob ich das eine kleine Mikrofon mitnehme. Das wiegt nichts, dann ist die Tonqualität vielleicht nicht ganz so gut wie sonst. Aber nee, ohne das Mischpult geht das ja auch nicht alles. Das geht ja alles nicht mehr. Ich guck mal, ob sich da was machen lässt. Vielleicht, wenn die Zeitverschiebung nicht ganz so groß, also ich muss das mal durchrechnen. Und das kleine Mikro, das nimmt kaum Platz weg, das könnte damit vielleicht funktionieren. Und dann muss ich mir nur noch die Genehmigung meiner Frau holen. Mal sehen. Aber ich möchte hier auf keinen Fall etwas versprechen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es passieren wird, ist sehr gering. Aber dann kommen wir zur Vuelta wieder. Die fängt am 23.8. an. Und meiner Meinung nach komme ich in der Woche vorher zurück. Ja, also ich bin länger weg. Bitte nicht meine Bude ausräumen. Ich werd der Polizei als, wie sagt man hier so, verdächtigen Kreis alle IP-Adressen, die downloaden, hier geben. Und dann seid ihr alle fällig. Dann wird jeder besucht. Nein, Spaß. So, Tour de France steht vor der Tür. Wie groß ist deine Vorfreude auf einer Skala von 1 bis riesig?
6 oder 7, würde ich sagen, bei dir. Krass.
Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich wollte diese Tage, kommt eigentlich die Tage eine neue Staffel von hier, der Netflix-Doku, ja, ne?
Die letzte, ja.
Ja, die letzte, genau. Schade eigentlich. Die wollte ich am letzten Wochenende gucken, aber habe ich festgestellt, verdammt, also warum machen die das denn irgendwie einen Tag vorher? Da können die doch eine Woche vorher schon mal das ein bisschen anheizen, die Stimmung. Finde ich doof.
Ja, schlechtes Timing, finde ich auch.
Ja. Also ich letzten Freitagabend, ne, da hätte ich mir so mal 2 Folgen reingeguckt und dann vielleicht noch mal am Samstag eine und so, dann wäre man noch mehr in Stimmung kommen. Früher habe ich immer Höllentour kurz vorher geguckt, einfach so, um reinzukommen in die Stimmung. Habe ich noch nicht, aber irgendwie hat mich dann doch die von uns wenig besprochenen Rennen vorher noch, ne, weil wir immer so wenig Zeit haben, haben mich doch heiß gemacht. Also die Dauphiné, muss ich zugeben, hat mir emotional schon ein paar mehr abverlangt als je zuvor. Also, oder? Hast du nicht auch das Gefühl, dass es mehr, dieses Jahr irgendwie mehr war?
Ja, also die Tour des Biss ging daneben fast, stand sehr im Schatten, muss man sagen, weil das hat man sonst sehr, sehr selten, dass das komplette Tourpodium sich für eine Rundfahrt entscheidet und dann bei der Dauphiné am Start ist. Auf der anderen Seite vielleicht auch so ein bisschen Downer für viele Fans, die dann ausgeglichenes Duell sich erhofft haben zwischen Pogacar und Vingegaard, aber was da noch nicht war, kann ja noch werden.
Ja, was allerdings nicht mehr werden kann, ist der Start von Richie Carapaz, der, ich habe es gar nicht genau verstanden, was er hat, aber er ist krank und das bedauerlich.
Irgendwas mit dem Magen, Gastro.
Ja genau, das habe ich auch gelesen und da wusste, was ist so geil, irgendwas, wenn du mit Gastro bist, dann denkst du, ah, Magen. Aber ob der jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Magenerweiterung sich gegeben hat, damit er mehr essen kann und mehr Carbs reinhauen kann oder Magenverstimmung. So irgendwie, ja, irgendwas am Magen. Ich glaube, wenn ich das richtig interpretiert habe, heißt das dann Back to the Welter, so wie ich, und wird dann wieder eingreifen und sich das Ding holen.
Ja, warum auch nicht? Giro und Vuelta ist ja keine schlechte Kombination jetzt für das Team, vielleicht ein bisschen blöd, weil die ja auch die Tour natürlich als das Highlight der Saison haben.
Ja, ich möchte mich noch an der Stelle ein bisschen entschuldigen. Ich bin ein bisschen nasal, ich habe ein bisschen erkältet, weil die Kälte hier. Nee, dafür Entschuldigung, das heißt, wenn ich auch zwischendurch mal ganz kurz weg bin, dann huste ich oder niese ich, aber das sollte sich in Grenzen halten. Ja, machen wir es wie immer. Einmal kurz einen Galopp durch die Gemeinde, gehen auf alle Etappen so ein bisschen ein, welche wichtig sind, welche unwichtig sind, mal mehr, mal weniger. Und dann am Ende über die Fahrer. Also wer überhaupt eine Rolle spielt. Ich habe ein paar interessante Sachen gelesen, wo ich dich befragen würde, ob ich das geträumt habe oder ob ich das wirklich gelesen habe. Würde ich so vorschlagen. Grand Depart ist in Lille.
Was? Ja.
Habe ich nichts gegen? Also habe ich nichts einzuwenden? Weiß ich nicht, Lille als Stadt so?
Naja, also musst du nur an Decathlon denken. Die sind ja da unmittelbar in der Nähe. Und
die haben
Metropolregion heißt es ja auch.
Ja, weil, okay.
Da ist ja auch einiges los und es ist nach, ich meine, es war jetzt drei sogar, in Folge drei Auslands-Grand Depart. Und ja, da wurde man in Frankreich schon ein bisschen ungeduldig und hat gesagt, jetzt muss man da wieder starten. Das ist übrigens auch so ein bisschen der Grund, warum jetzt kommende Austragung oder Bewerberstädte ja da schon wirklich viel Klinken putzen müssen bei der ASO, um den Grand Depart in den nächsten Jahren zu bekommen. Also Deutschland will sich ja auch bewerben, die Region um Dresden in Ostdeutschland. Muss man mal sehen, wann das dann klappt, weil die Tour will ja auch mal wieder ein paar Mal in Frankreich beginnen.
Dann, das ist ganz gut, weil dann bin ich wahrscheinlich schon in Rente, wenn das in Deutschland mal wieder stattfindet. Das Grand Depart in irgendwo, also bis dahin.
Ja, aber nichtsdestotrotz.
Fließt noch viel Wasser in den Rhein runter. Ja, erste Etappe.
Es ist mal wieder eine, finde ich, erste Tourhälfte, wie man sie früher kannte. Im letzten Jahr war komplett das Gegenteil, als man auf Etappe 4 schon über den Col du Galibier gefahren ist, also sehr, sehr früh in den Bergen war. In diesem Jahr zögert sich das ja sehr weit hinaus. Nichtsdestotrotz ist dieser Grand Depart im Norden Frankreichs doch, macht er einiges her. Erste Etappe rund um Lille.
Sind 185 Kilometer und ich sehe auf der Strecke vier Berge, vierte Kategorie. Also jetzt nichts, wo sich irgendwas entscheiden wird. Und ich muss ja sagen, einen Prolog vermisse ich schon ein bisschen. Also so dieser erste Tag. Ich fände ja cool, wenn man das standardmäßig so macht. Donnerstags Teamvorstellung, freitags Prolog, samstags geht's richtig los. Dass man das etablieren könnte.
Na, hättest du ja noch einen Tag mehr.
Ja, super.
Für die Fans schon, für die Bar, weiß ich nicht, ob die das so toll finden, wenn die schon
ja, Freitag waren. Okay. Dann sollen sie einfach den, dann ja, aber dann machen sie es noch einfacher. Freitag die Teamvorstellung, Samstags Prolog, Sonntag erste Etappe.
Man könnte ja auch sowas machen, wie die Tour Down Under macht. Also so ein Kriterium vor dem Rennen, was nicht in die Gesamtwertung und alles einzählt.
Man könnte so rennen. Ja, genau. Und man könnte, was nicht in die Wertung eingeht oder, und ja. Ich habe noch so, hatten wir das nicht irgendwo dass man einen Prolog auch nicht fahren muss? Hatten wir das mal hier besprochen? Nee. Irgendwann habe ich das mal nicht mal gelesen, dass wenn ein Prolog, also angenommen jetzt, ne, es wäre normal wie sonst auch, ne, und du gehst einfach nicht an den Start, dann bekommst du automatisch die Zeit des Letzten. Und da die Zeiten ja gar nicht so weit auseinander sind bei so einem 5-Kilometer-Ding und man sich das Risiko eigentlich dann vielleicht nicht eingehen will, ist das eigentlich auch ein probates Mittel. Vielleicht müssen das die Fahrer auch mal erfahren. Ja, dann sollen sie Freitag einen Prolog machen für alle, die fahren möchten. Und der Rest fährt dann, greift am Samstag ein. Ja, hätten ja auch dann mal unbekanntere Fahrer die Möglichkeit, dann ins gelbe Trikot vielleicht zu fahren. Weil dann sagt sich so ein Gunner, okay, der wird vielleicht starten. Weißt du? Du weißt, was ich meine. Oder so ein Pedersen, der fährt dann einfach mal kurz durchs Publikum und dann hat das gelbe Trikot. Weil er eine Abkürzung nimmt.
Ja, warum nicht?
Okay, genug groteske Ideen gehabt. Erste Etappe würde ich sagen, relativ eindeutig Sprintankunft, oder?
Sprint-Etappe muss man natürlich sehen, inwiefern das, weil so ein flacher Auftakt der Tour de France immer sehr nervös ist, dann auch vielleicht von irgendwelchen Stürzen oder sonst irgendwie was. Wir wollen es nicht hoffen.
Nee, also wir gehen jetzt immer vom guten
geprägt wird,
Fahrrad.
aber ansonsten ist das eine flache Etappe mit einem Massensprint.
Ja, und dann wird sich einer der Sprinter das Trikot überstreifen. Zweite Etappe, Klassiker, würde ich sagen, Klassikerprofil, also relativ viele. So, sind, Hellinge sind das ja nicht, ne? Aber es geht von Lavigne Blanc nach Boulogne-sur-Mer. Nicht ganz so schlimm wie jetzt so ein belgischer Klassiker, wo es durch die Ardennen oder sonst woher geht, aber schon ein hügeliges Ding. Und ich weiß nicht, man kann es schlecht erkennen, auf der, zumindest hier, wo ich gucke, bei der Tour de France. Aber ist es am Ende eine Ankunft mit einer ansteigenden Ankunft oder ist es hinten auch flach?
Ah. Nee, das ist leicht ansteigend. Also für die, sag ich mal, reinen Sprinter ist das schon zu schwer, das Finale.
Ja, das.
Weil da geht's mal einen Kilometer mit fast 11% hoch, kurz vorm Ziel. Eher so, ja, Fahrer wie Van der Poel oder vielleicht auch Wout van Aert oder vielleicht auch schon Tadej Pogacar können dann gewinnen.
Den kannst du ja jetzt irgendwo immer setzen. Außer bei einer reinen Sprinterkunft.
Genau.
Leider. Oder Gott sei Dank. Je nachdem, auf welcher Seite du stehst. Valenciennes nach Dunkirk. Etappe Nummer 3 ist das. Eigentlich keine großen Schwierigkeiten. Ein Hügelchen mal zwischendurch von 2,3 Kilometer. Aber ansonsten 108. Wird das, glaube ich, eine Etappe von 178 sehr ereignisreichen, ereignisarmen Kilometern mit einer Sprintankunft? Oder gibt es irgendwas, vielleicht Wind von der Seite?
Ja, das wäre der einzige, oder es ist so ein bisschen Windkante. Die Sorge, die alle von dieser Etappe vielleicht haben, weil es da in Richtung, was ist das, Nordsee, Richtung Meer geht und den Kirchen da an der Küste unmittelbar ist. Also das könnte schon sein, dass da die ein oder andere Mannschaft eine Windkante versucht.
Ja, aber also ich auch eine Etappe, also ich glaube, die einen Tage 1, 2, 3 werden da noch keine Unterschiede machen. Und ich finde das ja auch ein bisschen gemein, dass ausgerechnet die Etappen, die nichts so viel bedeuten werden am Ende des am Ende der Tour de France an den Tagen sind, wo ich noch normal gucken kann. Etappe Nummer 4 von Amiens Metropole nach Rouen. Korrigiere mich natürlich gerne immer. Interessantes Ding, und da würde ich das erste Mal sagen, dass es vielleicht möglicherweise gegebenenfalls eine Chance für Ausreißer geben wird.
Glaube ich nicht, weil das ist noch zu umkämpft, sage ich mal. Die Fahrer sind noch zu frisch, die Mannschaften am Anfang der Tour, dass da auch so eine Mannschaft wie, keine Ahnung, Alpecin trotzdem versuchen wird, für Van der Poel das zusammenzuhalten. Und am Ende da ähnlich wie auf, was war es, Etappe 2, ein Puncheur gewinnt und kein Sprinter, weil das am Ende ist es mit dreimal vierte Kategorie, zweimal
ja,
vierte
ja,
Kategorie
genau.
Mit über 10% teilweise zu schwer für die reinen Sprinter.
Ja, okay, vielleicht hast du recht, und ich muss sagen, nicht Ausreißer, sondern also definitiv keine Sprinterankunft, aber wer weiß. Aber du hast recht, Ausreißer, also früh in der Tour ist eher selten. Könnte sein, aber es wird keine Sprinterankunft geben, dann wird das wirklich so ein Van der Poel, Van Aert. Van Aert, wenn er in der Form ist, das werden wir wahrscheinlich bei den Fahrern später besprechen. Wird das leisten. Dann wird es ein wahrscheinlich schönes Zeitfahren von
geben. Ich weiß es nicht.
Nee, wir wissen es nicht. Möge sich wer melden.
Beide, glaube ich, ganz schlecht in Aussprechen von französischen Namen.
Na, aber immer noch besser als ich. Jedenfalls bist du sehr überzeugend da drin, zumindest. Ist ein Zeitfahren. Ich glaube nicht, also 33 Kilometer ist jetzt nicht richtig kurz, aber auch nicht richtig lang. Für meinen Geschmack hätten sie, glaube ich, noch ein paar draufpacken können. Es ist nicht ganz untechnisch, finde ich. Vor allen Dingen, die ersten 10% vielleicht und die letzten 10%, weil es aus einer Stadt raus geht, in eine Stadt hinterher wieder rein und dann ist es auch noch die gleiche Stadt. Dann schon ein paar Passagen, wo es ein bisschen länger geradeaus geht, aber dann auch wieder Haarnadelkurven und so weiter und so fort. Ist alles möglich, es werden sich mit Sicherheit die Spezialisten durchsetzen, aber ich glaube nicht, dass die richtigen Spezialisten große Abstände reinbringen können.
Ich denke, das ist so ein reines Rollerzeitfahren. Also so die riesigen technischen Schwierigkeiten sehe ich da jetzt nicht. Klar, wie du richtig sagst, vielleicht 20% der Strecke sind ein bisschen verwinkelt, aber der Rest, wenn du guckst, von Kilometer 5 bis 10 geht's schnurstracks geradeaus. Von Kilometer 10 bis 15 hast du zwei Kurven im Prinzip.
Ja.
Dann nochmal von 20 bis, was sind das?
Ja, guck
30
mal, zwischen
nur gerade.
15 und knapp über 20, da geht es ja schon hin und her da oben. Also ne, mit hier eine Kurvenkombination, da mal eine weniger als, nee, was ist das? Mehr als 90 Grad, weniger als 90 Grad Kurve, da mal eine. Ja, da sind lange Passagen, wo man rollen kann, aber ich glaube auch, dass da genug Passagen sind, wo es eng werden könnte. Ne? Also gerade wenn es in den Ort rein und raus geht. Ja, aber groß Sorgen. Ach nee, ich glaube, ich habe es gerade umgedreht. Das ist ja komisch. Ach, die geben immer an, wie viele Kilometer es noch sind, oder? Bis ins Ziel. Die fahren gegen den Uhrzeigersinn, ne? Ah, jetzt verstehe ich. Ja, aber wir sind uns einig, dass es für keinen der Fahrer, die dabei unterwegs sind, irgendwie ein großes Problem darstellen wird, auch mit der Zeit.
Nö, ich glaube, das ist so der Tag, den sich Remco Evenepoel fett angestrichen hat, um vielleicht ins gelbe Trikot zu fahren.
Ja, da kann ich und möchte ich dir gar nicht widersprechen. Er hat ja mit seinen Verlautbarungen vor der Tour schon so ein bisschen, ich sag mal, er hat jetzt nicht den Druck vom Kessel runtergenommen, ne? Also da hört man ja schon so.
Ja, aber mit gutem Recht, wenn man sich anguckt, wie er bei der Dauphiné das Zeitfahren bestritten hat, jetzt bei den nationalen Meisterschaften auch. Also da kann er mit Fug und Recht behaupten, er ist aktuell der stärkste Zeitfahrer der Welt.
Ich meine aber nicht nur auf das Zeitfahren, sondern auf die ganze Tour gesprochen, ne? Also war das nicht eine Verlautbarung von irgendeinem Mannschaftskollegen? Also er fährt da schon hin, um das Ding zu gewinnen. Und ich meine, aber vielleicht kommen wir da zu den bei der Besprechung der Favoriten noch später
Genau.
zu. Blub, 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 wo waren wir schon? Etappe Nummer 6. Von Bayern in die Vire Normandie. Bayern, Vire
Bayeux,
Normandie? Bayern?
Normandie, 200 Kilometer, also die erste Etappe, die dann tatsächlich mal, nee, die zweite tatsächlich schon nach der zweiten, die über 200 Kilometer lang ist. Nichtsdestotrotz ist auch das, ja, vielleicht für die reinen Sprinter im Finale dieser Viertkategorieberg, den ich da 4 Kilometer vor dem Ziel sehe, schon zu viel. 1,2 Kilometer mit 7,2% im Durchschnitt nach der Distanz. Könnte schon sein, dass da die reinen Sprinter abgehängt werden und dann, ja.
Und vergiss nicht, insgesamt, das sieht jetzt nach gar nicht so viel aus, aber insgesamt hat die Etappe auch 3.500 Höhenmeter. Ne? Das ist jetzt nicht vergleichbar mit einer Alpenetappe, aber ich glaube, das ist eine Etappe, die einen wirklich mürbe machen kann und die vor der viele Fahrer auch großen Respekt nicht. Keine Angst, ne? Also hügelige Etappe, 200 Kilometer. Aber wo man schon sich so denken kann, boah, das wird jetzt kein einfacher Tag im Office, kann durchaus jetzt ein Tag sein, wo man mal ein bisschen eine Schippe drauflegen muss.
Ja, und der Wind könnte auch da wieder eine Rolle spielen in Meeresnähe, wo man da lang fährt.
Ja, wo sind, warte, ich gucke mal gerade auf der Karte.
Normandie.
Ah, oui. Ah, oui, la Normandie. Schön, also es wirkt zumindest auf mich so, als wenn die Wege auch relativ kurz wären, wenn man zwischen den einzelnen Etappen. Also bis da noch nicht lange Transfers, das war das Wort, was mir nicht einfiel. Dann geht es an die Mur de Bretagne. Und ist das die Mur de Bretagne, die ich meine, die es ist? Wahrscheinlich schon.
Das ist die mittlerweile schon fast traditionelle Ankunft. Das war es das letzte Mal 2021, als Van der Poel da ins gelbe Trikot gefahren ist. Glaube
Gut,
schon.
ja.
Und ja, der hat da mit Sicherheit gute Erinnerungen dran und genau so ein Fahrertyp wird dort auch gewinnen.
Sie fahren die Mutter, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, mehr, dreimal. Drei oder viermal.
Ja, beim ersten Mal fahren sie nur die verkürzte Überfahrt sozusagen und
Ja.
dann zweimal drüber oder beziehungsweise einmal drüber und dann ist
Ja.
Zielankunft.
Genau, einmal Passage, ja, erste Passage, ja, genau, also erstmal, aber dann auch mit irgendwie, also bei Kilometer 18 zu go, bei Kilometer 15 zu go und dann natürlich im Ziel, wird mit Sicherheit dann, also das ist auch ein Tag, den wird Mathieu van der Poel sich mehr als rot im Kalender angestrichen haben, der wird vielleicht in der Woche alle anderen Seiten rausgerissen haben und sich nur den angeguckt haben. Glaube ich, geht der sich an dem Tag, wenn alles normal läuft, nur über ihn. Und dann sind wir schon mal bei Etappe Nummer 8. Also wir gehen hier ratzfatz durch, das klingt alles so schnell, aber es ist ja jetzt auch noch nicht so viel, Etappe Nummer 8 kann man auch sagen, Sprintankunft weiter, dass da so wirklich extrem viel oder extrem aufregende Sachen bisher
von der Strecke her sich ergeben. Die großen Strecken-Highlights sind es jetzt noch nicht in der ersten Woche, die Berge fehlen noch. Und auch diese Etappe 8, das sind zwar 171,4 Kilometer, aber es ist von den fast allen Etappen, die wir durchgegangen sind, bislang die ausgemachteste Sprintankunft. Ja.
Definitiv, 1700 Höhenmeter ist ja nix. Das fahren wir zwar ja vom Frühstück. Am Sonntag dann, Etappe von Chinon nach Châteauroux. Einfach nochmal, geben Sie mir nochmal das Gleiche, was ich gestern schon mal hatte. Auch eine Flachetappe. Ich gucke mal gerade die Karte, ob das auch wirkt jetzt auf der Karte auch nicht so, als wenn es da irgendwelche großen Probleme geben könnte. Ist es eine langweilige erste Woche?
Nein, langweilig mit Sicherheit nicht, aber es wird der eine oder andere Etappe geben, wie die zum Beispiel, denke ich, wo dann sich das wirklich vielleicht auf den Sprint zum Schluss beschränkt. Ja. Ich glaube aber, das ist vielleicht mal gar nicht so schlecht, dass es sowas mal wieder gibt nach dem letzten Jahr beispielsweise, als früh schon alles irgendwie entschieden war, ist es dann in diesem Jahr vielleicht etwas länger offen. Aber was ich mir natürlich frage, du hast es gerade gesagt, wir sind jetzt hier am Sonntag, dem 13. am Samstag, also so zwei Flachetappen aufs Wochenende zu packen.
Das ist schon komisch, ne?
Ist für die Fernsehzuschauer international, also für die Franzosen vielleicht, für die Fernsehzuschauer international nicht so attraktiv. Generell gesagt gibt es nur eine richtige Bergetappe an einem Wochenende. Das ist, kommen wir später noch dazu, die 14 in den Pyrenäen. Das ist ja für die Fans oder die arbeitende Zunft, die nicht in Frankreich Ferien hat, eher schwere Kost.
Ja, abends Real Life oder eine der vielen guten Zusammenfassungen gucken, das scheint mir wohl das das Mittel der Wahl dann zu sein. 14. Juli, französischer Nationalfeiertag, fällt auf den Montag. Ist jetzt mit dem Ruhetag dann blöd, weil Einschaltquote und so. Und deswegen hat man gesagt, okay, wir machen mal den Ruhetag nicht am Montag, wie traditionell es ist, sondern am Dienstag, schieben um einen Tag und machen dafür an dem Montag eine Etappe, die ich irgendwie kurios finde, die ich mag, die aber auch von den Fahrern viel abverlangen wird, weil irgendwie so ein ganz komisches Ding. Wir haben genau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bergwertungen. Und ich behaupte mal, an dem Tag werden wir zumindest schon mal in der Bergwertung mal sehen, wer sich dafür interessiert. Was ich auch irgendwie komisch oder spannend finde, weil oftmals war es ja im letzten Jahr auch dann so, dass die Bergwertung irgendwann so für die war, die im Gesamtklassement dann doch nicht mehr eine Rolle spielen. Und hier können sich ja Fahrer schon vorher Bewerbungsschreiben rausschicken, klingt jetzt blöd, aber ne, man kann schon vorher anfangen, da die Punkte zu sammeln. Vielleicht wird das dann auch, dass man wieder ein richtiger Bergfahrer wird und nicht irgendwie.
Ich glaube, das wird eine Etappe nicht für das Bergklassement, sondern fürs Gesamtklassement.
Meinst du schon?
Ich glaube, die ist so schwer, 4450 Höhenmeter auf 165 Kilometer. Das klingt jetzt mit diesen Zweierbergwertungen ein bisschen niedlich irgendwie.
Niedlich.
Harmlos fast auf dem Profil aus, aber es geht halt die ganze Zeit Bergabfahrt und das auf diesen schlechten Straßen im Zentralmassiv. Ich glaube, da kommen die fast alle einzeln an. Das ist in Summe einfach so krass schwer. Also es gab in diesem Jahr eine ähnliche Etappe, wenn du nicht dich noch dran zurückentsinnst. Die war auch ganz da in der Nähe, als Pogacar auch so früh angegriffen hat, aber dann Vingegaard zurückkam und ihn da im Sprint geschlagen als Pogacar da mutmaßlich diesen Hungerast hatte.
Ja, erinnere ich
mich. Das war die 11. Etappe nach Le Lioran. Die war auch vom Profil her sehr, sehr ähnlich. 211 Kilometer, 4200 Höhenmeter. Klar, der Anfang war leichter sogar noch als das, was wir jetzt dieses Jahr hier haben. Also zumal es auch die erste Gelegenheit ist, für die Tour-Favoriten sich zu zeigen. Danach ist Ruhetag, du sagst es. Der erste Ruhetag diesmal verschoben auf den Dienstag, kurioserweise, wegen des französischen Nationalfeiertages wegen, ja.
Ja, so machen die Franzosen das halt, ne? Wenn Nationalfeiertag ist, dann wird gefahren und am nächsten Tag ist dann sozusagen erstmal Pause. Etappe, wir sind dann schon auch, was ich krass finde, wir sind bei Etappe 10 und mal abgesehen von dieser 10. Etappe war noch nicht viel los. Also klar, Mühe de Bretagne schon, aber ansonsten so ein verhaltener Start. Etappe Nummer 11 nach dem Ruhetag. Ich sag mal, ein zweiter Ruhetag klingt jetzt übertrieben, aber außer für die Sprinter könnte man so die Favoriten, könnte man es schon, wenn man es wollen würde, so sehen.
Könnte man so sehen, ja, kommt so ein bisschen drauf an, wie gefahren wird. Im Finale gibt's drei Bergwertungen, der zwei der vierten, eine der dritten Kategorie. Ich meine, das wird nicht schwer genug, um da die reinen Sprinter abzuhängen. Also von daher Sprintetappe.
Absolut. Dann 100, wir sind schon bei Etappe Nummer 12, Donnerstag, also schon fast das zweite Wochenende erreicht. Von Autsch nach Haut kam. Oder wie?
Ich weiß auch nicht, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall heißt der zweite
Auch,
Ort
auch.
Otakam.
Ja, Haut kam.
Auf jeden Fall spricht man es nicht auch aus.
Auch, nein, auch das nicht. Ja, wird das, wie wird das? Ich glaube, so unter der Woche wird diese Etappe nicht so viel hergeben. Ich
Naja, es ist die
befürchte.
erste große Bergankunft der Tour Otakam. Ist richtig schwer. 40 Kilometer,
Ja.
8%. Vorher hast du noch den Col du Soulor als Aufgalopp.
Ja, aber
Und
ich glaube trotzdem, dass. Also, wir reden ja jetzt über ein Szenario, wo Evenepoel, Vingegaard, Pogacar, Roglic, ich glaube nicht, dass die vier da schon, also wenn sie nicht durch irgendeine Situation, die sich vorher schon ergeben hat, also wenn die alle, ich sag mal, wenn du die ersten fünf in dem Moment noch innerhalb von 2 Minuten ist, wird das jetzt nicht der Tag des Generalangriffs werden.
Vielleicht, also wenn Pogacar noch dabei ist, was ich wovon ich ausgehe, wird er versuchen, an dem Tag ja erstmal so richtig den Hammer vielleicht runterzulassen.
Du meinst, er wird direkt am ersten. Und wird dann am 13., am Tag danach, an der 13. Etappe beim Zeitfahren vom Evenepoel den nächsten Hammer zurückbekommen?
Nee, glaube ich nicht.
Zu kurz.
Na, es ist ein Bergzeitfahren, außergewöhnlich eigentlich bei der Tour de France. Wann hatten wir das letzte Mal ein Bergzeitfahren? Muss ich fast schon
Ja, stimmt, das sehe ich
an
jetzt.
Jan-Ulrich Alpe d'Huez damals zurückdenken, 2004. Da
Stopp, kurz,
geht's.
stopp, kurz, Einschub. Wir beide kennen jemanden, der bei diesem Bergzeitfahren in einem Auto saß. Und zwar, ja, vielleicht berichte ich dir später. Dieser jemand saß in einem der Autos und zwar als Gast für von einem französischen Wettanbieter, war eingeladen und saß als Gast hinten im Auto drin und war natürlich fantastisch, da hochzufahren. Nee, was? Alpe d'Huez meinst du, ne? Hast du es doch gesagt.
Ja.
Und als er oben ankam, ne, war dann oben hier so VIP irgendwie Zeugs und so weiter. Und dann meinte er, hätte gehört, wie, also man hörte wirklich von unten die Fahrer hochkommen. Im Sinne von der Applaus. Und als Jan Ulrich hochgefahren ist, Riesenapplaus, Fest, alles, yippie, und dann der nächste Fahrer, war der nächste direkt Lance Armstrong? Weißt du das noch? Auf
Nee, da waren noch ein
jeden,
paar dazwischen.
aber auf jeden Fall merkte man, oder man hörte merklich den Unterschied zwischen einem Jan Ulrich, der angefeuert wurde, gejubelt, und dann danach ein amerikanischer Fahrer, dessen Namen ich jetzt hier nicht nenne, der wirklich einiges an negativen Buhrufen über sich hat ergehen lassen müssen, was auch total unfair ist und unsportlich, aber zum damaligen Zeitpunkt als Fan von einem der Fahrer vielleicht nachvollziehbar ist. Das zum Thema Bergzeitfahren wollte ich nur kurz die Anekdote einwerfen. Ja.
Ja, dieses
Entschuldigung.
Bergzeitfahren, jetzt 20, 21 Jahre später ist es dann sogar, sieht auf dem Profil fast wie eine Flachetappe aus, verzerrt natürlich die
Total.
Perspektive so ein bisschen dadurch, dass es nur 8 Kilometer lang ist, aber trotzdem, ja, gut 600 Meter Höhenunterschied gemacht werden.
Deswegen habe ich mich auch davon so täuschen lassen von der Perspektive, weil, also, ja, das sieht halt beschissen aus, beschissen gemacht. Entschuldigung, Tour de France, aber das Höhenprofil ist wirklich sehr, sehr blöd. Naja, also, wo war das? Hat Vingegaard nicht Pogacar mal so in die Schranken gewiesen bei so einem Bergzeitfahren?
Das war aber woanders. Das war in der Côte du Domancy, die jetzt bei der
Ja.
Dauphiné gefahren wurde und wo es dann andersrum ging. Genau da war das. Also nicht jetzt in in der Gegend Peragüt, das ist nee, ja diese
von der Idee,
weil ich dieses Flugfeld, wo dieser James Bond Film gedreht wurde.
Puh, ach der. Keine Ahnung, welchen James Bond Film du meinst.
Der Morgen stirbt nie war, das meine ich.
Ja, stimmt. Jetzt erinnere ich mich. Keine Ahnung. Also James Bond Filme sind für mich alle gleich. Ist das so eher so ein älterer oder ein jüngerer?
Das ist so ein Mittelalter, sag ich
mal. Mittelalter ist nur der Gauner. Ja, macht Vingegaard das da an dem Tag nochmal?
Schwierig einzuschätzen jetzt vor der Tour. Da muss man schon mal schauen. Also, was wir jetzt gar nicht noch in Betracht gezogen haben, weil wir jetzt noch nicht über die Teams und die Fahrer gesprochen haben. Es wird mit Sicherheit, so traurig das auch ist, aber einer der Favoriten zumindest schwer angeschlagen sein, irgendwie durch einen Sturz oder sonst irgendwas in der ersten Woche oder gar ausscheiden. Von daher sehr, sehr schwierig einzuschätzen.
Moment, du hast gerade gesagt, dass mit Sicherheit einer der Favoriten ausfallen und ausfallen wird.
Ja, das bedingt eigentlich fast, also es wäre fast ein
Wunder. Ja, aber wir haben noch einen Roglic dabei, also da wissen wir doch schon.
Wenn da alle heile durchkommen würden, also wir wünschen es natürlich allen Fahrern, dass die da unbeschadet durch diese erste Woche durchkommen, aber das wird so nervös und hektisch sein, dass da die Straßen zu schmal sind für dieses breite Peloton.
Okay, aber ich sag ja immer, für solche, wir können ja nicht davon ausgehen, weißt, wir können es ja nicht einpreisen sozusagen bei unseren Einschätzungen. Also ich glaube, man muss jetzt immer davon ausgehen, dass an dem Tag davor, also bei dem ersten Bergankunft und dann bei diesem Tag beim ersten Berg und einzigen Bergzeitfahren, gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir haben Roglic, Evenepoel, Vingegaard und Pogacar da stehen und wen haben wir da noch so im Angebot? Einige. Wenn wir davon ausgehen, dass die alle da sind, ne? Almeida haben wir noch, haben wir Evenepoel schon erwähnt, ja. Müssen wir davon ausgehen, das funktioniert, also, ne, die sind alle da. Also, ne, Roglic wäre für mich jetzt immer noch der Kandidat, wo ich am ehesten sagen würde, wird schwierig. Aber davon ausgehen, dass die da sind, das ist ein fantastischer Tag, oder? Also, und vielleicht muss man auch wieder, ich glaube, das habe ich schon mal irgendwann vor längerem eingeführt, so diese Trilogie der Etappen, ne? Weil man muss ja auch die Etappe davor, erste Bergankunft, dann das einen Bergzeitfahren und dann die dritte Etappe über den Tourmalet, über den Aspin, über den ich nicht aussprechen kann und dann, wie spricht man das? La Carrière. Also diese drei Tage hintereinander, die muss man ja quasi wie als Trilogie oder als, keine Ahnung, wie soll man das, als Theaterstück in drei Akten sehen.
Triumvirat.
Ja, hat auch mit drei zu tun, aber es sind ja, vielleicht auch Triumvirat.
Naja, also ich sage mal so.
Ich würde es als Dreiakter, ich glaube, das trifft es am besten.
Ja, das kann man gut so bezeichnen. Ja. Wenn man es aus der Perspektive natürlich sieht, darf man jetzt in diesem Bergzeitfahren auch nicht zu sehr überziehen, sag ich mal, weil ansonsten kann es schnell passieren, dass du an diesem schweren nächsten Tag, das ist dann die Etappe 14 von Pau, Luchon, Super Bannière, 5000 Höhenmeter, gut auf 182 Kilometern mit Tourmalet, Aspin, Peressourde und Super Bannière, dafür ganz bitter bezahlen musst. Die Etappe ist ja gefühlt eine der Königsetappen fast schon, würde ich sagen, auch wenn es in den Pyrenäen ist, aber der Tourmalet und dieser Schlussanstieg nach Luchon Super Bannière, der war, meine ich jetzt, seit 1989 nicht mehr in der Tour dabei und ist extrem schwer, auch 12,4 Kilometer mit 7,3%.
Hätte ich schon Bock, das Ding auch genau, also vielleicht erst bei Kilometer 50 so ungefähr zu starten, dass es nicht ganz so lang ist. Aber genau so zu fahren, das macht bestimmt Laune.
Naja, auf jeden Fall, ja. Für jeden Hobbyfahrer könnte das auch die L'Étape de Tour sein.
Ja, ganz sicher. Aber auch das wieder, ne? Dieser Dreiakt, dieser Dreiklang, dieser drei Etappen muss man, glaube ich, zusammen sehen. Und dann hast du schon recht, dann ist das Zeitfahren nur ein Mosaikstein und nicht singulär zu betrachten, weil da wird jeder, der vielleicht noch nicht, also nicht all in gehen, sondern noch ein bisschen was für den nächsten Tag im Köcher behalten. So, nächster Tag.
Das ist Etappe 15, dann Muret nach Carcassonne.
Einer der wenigen französischen Namen, die ich aussprechen kann, weil ich sie jedes Jahr höre.
Genau wie Po.
Po, genau. Und Carcassonne gab es ja auch mal das Spiel, deswegen kann ich mir es auch merken.
Stimmt, ja, das gibt's auch. Das ist auf dem Papier eine hügelige Etappe mit 170 Kilometern, 2400 Höhenmetern. Ich sage, das ist die Etappe der Tour de France dieses Jahr, die prädestiniert ist für Ausreißer.
Ja, ja. Unterschreiben.
Also da haben die Sprinter eigentlich nichts zu bestellen bei diesem, sag mal, drei Bergwertungen, einen 6-Kilometer-Berg irgendwie mit 5,5%, einen 2-Kilometer-Berg 7% und eine Zweitkategorie mit 3 Kilometern und 10%. Und danach geht's da ja auch noch immer, ja, steigend bergauf und dann so eine Abfahrt ins Ziel runter. Ich glaube, da wird eine Fluchtgruppe ankommen.
Da wird auch, da möchte ich wirklich, da wird auch wieder fürs, derjenige oder diejenigen, die sich fürs Bergtrikot qualifizieren wollen, wird da mit einer Gruppe gehen. Und ob der dann noch bis zum Ende durchfährt, weiß ich nicht, ne, weil es ist ja schon nochmal irgendwie so 50 Kilometer ungefähr. Aber, oder von ganz oben, ja. Komisch, ne, dass die Bergwertung der zweiten Kategorie an der Stelle genommen wird und nicht wirklich am Höhepunkt des ganzen Geschichte.
Weißt du, das bietet sich wahrscheinlich da eher an, also als dass du halt...
Ja, die hätten noch einen Einserberg draus machen können und hätten dann noch die 13
Kilometer. Das glaube ich kaum. Also die fahren dann noch 270 Höhenmeter weiter hoch. Da machst du dann keine...
Ah, okay. Ja, okay. Dann
meinst du in keine Summe. Erstkategorie.
Ja. Okay, in Summe wäre jetzt... Ja, okay, das sehe ich ein. Ja, Ausreißer wird es an dem Tag geben und an dem Montag wird es einen Ruhetag geben. Das steht auch schon fest. Also da brauchen wir nicht verhandeln. Ja, und dann... Also einer meiner persönlichen Festtage natürlich der Tour de France, weil es ein Berg ist, den ich mehrfach gefahren bin und mehrfach für gut befunden habe. Der Mont Ventoux. Von klassischer Auffahrt vom Bédon aus sonst nichts an dem Tag. Wird, glaube ich, auch bis Kilometer so ungefähr 130 sehr entspannte Geschichte. Kann mir nicht vorstellen. Also was sollte da vorher passieren? Und dann heißt es einfach unten rein und oben fertig.
Ja, das ist wie so ein Bergzeitfahren.
Ja, genau. Eigentlich ist ein Bergzeitfahren, was parallel läuft. Also wo alle so ein Massenstart-Bergzeitfahren. Ja, das stimmt wohl.
Ja, und der Mont Ventoux war letztmals Zielankunft, ja, diese 2016er Bergankunft, die abgebrochen werden musste, beziehungsweise wo das Ziel weiter nach unten verlegt werden musste. Chalet.
Aber,
zum Chalet Renard und danach war er ja nochmal Teil einer Etappe, die Wout van Aert gewann.
Ich wollte gerade sagen,
wo man zweimal hochgefahren ist. Oben über den Mont Ventoux drüber gefahren und das Ziel war unten im Tal. Und die, meine ich, letzte richtige Bergankunft war die von 2013, als Chris Froome Quintana als letzten Begleiter abgehängt hat.
Aber als Van Aert ist man da nicht sogar zweimal drüber gefahren?
Genau.
Ja, okay. Ich war mir nicht mehr ganz sicher. Auch völlig irre. Also ich habe da mal versucht, zweimal hochzufahren und nach anderthalb Mal ist mir leider die Getränke ausgegangen und ich bin elendig verreckt am Berg. Aber
aber einige Leute nutzen das auch als Everesting.
Ja, kann man machen, muss man aber grundsätzlich auch ein bisschen irre sein. Also ich wollte ja, ich träume ja immer noch davon und ich werde mir diesen Traum auch mit an sich ergrenzter Wahrscheinlichkeit irgendwann erfüllen. Es gibt ja diesen Club, der von allen drei Seiten hochgefahren ist. Das möchte ich auf jeden Fall nochmal probieren. Diesmal mit mehr Getränke, dass ich nicht dabei gehe. Ja, was wird an dem Tag da passieren? Du sagst ein Bergzeitfahren im Prinzip mit Massenstart.
Ja. Ich sage mal, derjenige, der zu dem Zeitpunkt, wenn es recht deutlich ist, die Tour de France anführt, wird auch dort gewinnen. Ich glaube nicht, dass da eine Ausreißergruppe durchkommt, weil der Sieg auf diesem Mont Ventoux ist viel zu prestigeträchtig. Also 2016 hat da Thomas de Gent gewonnen aus einer Ausreißergruppe heraus, wo ihm auch noch damals, meine ich, sein Teamkollege André Greipel vorher geholfen hat, um den Vorsprung so weit auszubauen.
Das erinnere ich so nicht mehr, aber das würde ich niemals anzweifeln. Ja, ich glaube auch, da, also eine Ausreißergruppe wird es da nicht machen. Viel zu prestigeträchtig. Ob jetzt derjenige, der an dem Tag das gelbe Trikot oben ankommen wird und derjenige, der das gelbe Trikot in Paris tragen wird, der Erste sein wird, weiß ich nicht. Ich glaube, das wäre auch, also er ist ja jetzt nicht so richtig schwer zum Attackieren. Also es gibt ja durchaus Berge, die sich für eine Attacke vielleicht besser eignen. Andererseits ist er über die Länge und dann über diese Grundschwierigkeit dann doch wieder. Und was ich, glaube ich, nicht unterschätzen würde oder nicht, was man gar nicht hoch genug einschätzt, dieses Prestige. Also da fährst du wirklich hoch und hast zumindest als Jedermann und ich glaube, so manchen Profi wird es auch noch ein ganz kleines bisschen so gehen, hast du einfach Gänsehaut. Weil du bist ja quasi auf einem, also ich würde schon sagen, dass der Mont Ventoux so eines der größten Heiligtümer des Radsports ist, oder? Wem siehst du da in einer Liga noch? Also mir fallen spontan noch Alpe d'Huez und Stilfser Joch ein. Die drei würde ich da so ganz besonders hervorheben.
Ja, vielleicht noch der Angliru in Spanien, der Mortirolo könnte man noch dazu zählen, oder der Tourmalet, Galibier, kann man schon noch erweitern, die Liste, aber nichtsdestotrotz ist es in dieser Tour de France der bekannteste Berg, also in der 25er Ausgabe der Mont Ventoux, den kennt man auch über den Radsport hinaus, genau, also und es ist auch ein Berg, den man vielleicht bewusst so ein bisschen von der Organisation jetzt eingebaut hat, um vielleicht ja so ein bisschen was gegen Pogacar zu bauen. Da hat nicht so die tollen Erinnerungen eigentlich daran, dass bei der Tour de France, bei dieser besagten Etappe 2021, da musste er Vingegaard das erste Mal ziehen lassen, hat ihn dann zwar wieder eingeholt, aber er hat jetzt nicht die besten Erinnerungen an den Tag.
Bist du den eigentlich schon mal gefahren? Nee, ne? Noch nicht. Ja, unbedingt. Also ich kann jedem, der selber Radsport betreibt, nur empfehlen, das zu machen. Also von München ist das auch gar nicht so weit, oder?
Mit dem Auto. Ja, aber das Problem ist so ein bisschen, ich finde, das ist so weit ab vom Schuss irgendwie.
Ja, das stimmt. Also man kann nicht das verbinden mit, ich fahre nochmal hier und hier und hier, sondern das ist wirklich ein singuläres Ereignis. Aber das ist wirklich, also...
Man kann den auch mit dem Gravelrad hochfahren, oder? Also da gibt's
es gibt eine Gravel-Auffahrt. Eine vierte Auffahrt, aber ich möchte ja die drei erstmal schaffen, also bevor ich mich mit der vierten auseinandersetze. besser Spaß in der Hand, Taube, Dach und so. Es gibt auch noch eine MTB-Auffahrt und so, da gibt's ja die Verrückteste. Das gibt aus dem Covadonga Verlag, Der kahle Berg, ein Buch über den Mont Ventoux, das ich natürlich auch damals gelesen habe, als wir das zuletzt da waren. Ja, aber für jeden Radsportler, für jeden, der das betreibt, eigentlich ein Muss. Also eigentlich bin ich ein bisschen sauer, dass du noch nicht da warst. Okay, es sei dir verziehen. Genug über den Mont Ventoux gesprochen. Und du sagst, an dem Tag fährt derjenige, der das gelbe Trikot hat als erster über die Linie und wird das dann auch bis Paris nicht mehr hergeben. Also Sturz, Krankheit, all solche Sachen mal außen
vor. Also wenn sich zu der Zeit schon ein Fahrer rauskristallisiert hat, der Stärkste oder deutlich stärker ist als alle anderen, dann ist das ein Berg, der nicht viele Möglichkeiten bietet, irgendwelche taktischen Manöver zu fahren, sondern da gewinnt der Stärkste.
Mhm. Alright, dann soll das so sein. Etappe, wo sind wir? 17, ne? 17... braucht man gar nicht so viel zu sagen. Ne? Also ist für eine Ausreißer-Etappe sind die Berge, die es gibt, finde ich zumindest zu weit weg vom Ziel und nicht schwer genug. Frage ist halt, wie viele Sprinter sind noch da und möchten auch noch mitspielen? Das ist, glaube ich, auch...
Naja, kommen wir später noch drauf zu sprechen, aber diese Paris-Etappe ist nicht mehr die Paris-Etappe, wie wir es kennen. Es könnte schon die letzte Chance in der Tour sein für die Sprinter.
Ah ja, stimmt. Jetzt fahren die ja irgendwie den Olympia.
Montmartre,
wie bei Olympia. Würde ich sagen, es gibt mir noch, also besprechen wir später, was man davon hält.
Von daher würde ich den Tag sicher für die Sprinter verbuchen.
Okay, ja, klingt als Argument für mich mehr als schlüssig. Und dann kommt es eigentlich zu, ich hätte fast gesagt, zu einem Zweiklang, aber ich weiß nicht, ob es das Wort Zweiklang gibt. Etappe Nummer 17.
Mhm.
Nee,
18 sind wir. Die Etappe 17
genau.
War die von Bolen nach Valence, wo wir gesagt haben, ist auf jeden Fall, oder ich gesagt Sprint. Habe, ist auf jeden Fall was für den Sprint. Und die Etappe 18
Wiff.
Ist...
So heißt der Ort, oder? Wiff?
Wiff. V-I-F.
Wiff nach Courchevel, Col de la Lose.
Col de la Lose, ja. Es ist, könnte man sagen... Neben der Etappe, die wir vorhin gesagt haben in den Pyrenäen, die 13, ist es die Königsetappe oder die setzt eigentlich nochmal einen oben drauf,
würde ich sagen. Ich würde sagen, ja. Also für mich ist das die Königsetappe.
Sie hat auch mehr Höhenmeter, sag ich mal. Und es geht über den Col du Glandon, Col de la Madeleine, kennen viele, und dann auf den Col de la Lose, Courchevel. Relativ neuer Anstieg bei der Tour de France, den ist man jetzt ein paar Mal gefahren in den letzten Jahren. Auch das, vielleicht So ein bisschen zieht sich das durch wie so ein Anti-Pogacar-Festung der Tour-Organisatoren. Bauen sie wieder einen Berg ein, an den er keine gute Erinnerung hat. Da ist er nämlich, also es war nicht die Auffahrt, vor 2 Jahren hatte er da diesen Einbruch, wo er komplett dann, glaube ich, 6 oder 7 Minuten auf Vingegaard verloren hat. Das sind am Ende, muss man sich nur mal auf der Zunge zergehen lassen, 26,4 Kilometer am Stück bergan mit 6,5%.
Ich wollte es gerade sagen, also das ist ein Tag, den ich wirklich zerstören kann. Und also 26 Kilometer bergauf mit 6,5%, schön und gut, aber es ist ja auch vor so, dass man schon mal 19,2 Kilometer mit 7,9% am Madeleine und 21 Kilometer mit 5,1% gefahren ist. Also das ist halt, also wenn du einen Radfahrer zerstören willst, gibst du ihm so ein Ding. Und dann kannst du sicher sein, dass dem hinterher irgendwie, wie hast du es früher immer gerne mal gesagt, Draht aus den Ohren kommt. Also das Brett von der Etappe, schöne Gegend. Ich habe irgendwie so auch das Gefühl, wenn ich mir jetzt so die Hitze hier angucke, das wird auch nicht ganz kühl werden an den Tagen. Also das ist eine Etappe, da ziehe ich meinen Hut vor jedem, der ins Ziel kommt. Irgendwann, wann auch immer, das ist egal. Und am nächsten Tag ist es ja dann auch, ich will nicht sagen eine Wiederholung des Ganzen, aber man könnte sagen, diese Etappe nach La Plagne ist so ein bisschen wie die kleine Schwester des Tages davor, ne? Eigentlich vom Profil her genauso, nur halt bisschen weniger extrem.
Ja, die
Alles.
Berge sind etwas moderater bzw. kürzer, vor allem auch wenn dieser Schlussanstieg La Plagne 19 Kilometer mit 7,5% fast im Schnitt hat, aber vorher der Col de Saisie, Einserberg, Comet de Roselend, der sich so ja in zwei Kategorien, im Prinzip nur die Fortsetzung dieses Col du Pré ist, einem Hauptkategorieberg. Die sind nicht ganz so lang wie am Vortag, aber kaum minder schwer und die Etappe ist auch nur 130 Kilometer lang, also das erschwert es nochmal zusätzlich.
Ich bin in Mathe nicht richtig gut, aber man könnte fast sagen, wenn man sich die Zahlen so anguckt, es ist fast irgendwie nur 80, also alles nur 80% des Tages davor. Von der Länge 80%, also ein bisschen weniger sogar, vielleicht nur 70%, von den Höhenmetern her, also alles ein bisschen weniger, aber das heißt ja nicht, dass an dem Tag nicht genauso gefahren wird wie am Tag davor, gegebenenfalls sogar gefahren werden muss, weil eigentlich genau genommen ist das ja auch fast die letzte Möglichkeit im Gesamtklassement was richtig reißen zu können. Weil
Ja, um Minuten gut zu machen, ist das die letzte Chance.
ja, definitiv. Also wenn dann irgendwie noch mal, wenn Vingegaard 10 Sekunden vor Pogacar liegen sollte, dann kann am nächsten Tag noch mal Feuer gegeben werden. Aber im Grunde genommen, wenn man einen größeren Rückstand aufholen will, dann ist das die letzte Chance, weil dann ist nichts mehr zu machen sonst. Und das gefällt mir an diesen zwei Etappen. Also Etappe Nummer 18 ist die Etappe, wo ich wirklich da mal gucken muss, in welcher Zeitzone ich gerade bin und wie ich das gucken kann, weil das ist eigentlich eine Etappe, die man sich von Minute 1 an angucken muss. Wenn natürlich immer vorausgesetzt, ne, dass die Fahrer und die Abstände so gegeben sind, dass es auch interessant ist. Also wenn Pogacar den Tag 10 Minuten führt, naja, dann wird es auch schwierig. Wenn auch nicht unmöglich. Ja, dann sind wir schon bei Etappe Nummer 20 angekommen, ne? Samstag.
Ja, die
Komisches
Etappe
Ding.
20, ein bisschen komisch, enttäuschend finde ich. Also für,
Ja.
na klar, da waren jetzt genügend Highlights dabei, aber für einen Samstag, den vorletzten Tag, hätte man sich vielleicht eher ein anderes Highlight aufsparen können, als so eine Etappe zu machen. Klar, die ist jetzt nicht super leicht, 184 Kilometer mit fast 3000 Höhenmetern. Nichtsdestotrotz fehlen da richtige große Berge, um Zeit rauszufahren.
Ich meine, einerseits sagen wir, haben wir aber auch oft genug gesagt, naja, es konzentriert sich immer auf die letzten beiden Tage oder auf den letzten Tag, auf Etappe 19, 20. Jetzt haben wir mal alles, die Konzentration auf Platz 18, 19, dann meckern wir auch. So könnte man auch rumargumentieren. Sehe ich nicht so. Vielleicht, man hätte vielleicht Etappe Nummer 18, 19, 20 einfach drehen sollen, 20, 19, 18 so rumfahren. Das hätte wahrscheinlich, für die Spannung wäre es nicht schlecht gewesen. Aber
Jo.
ja, jetzt ist es halt so. Und
Also ich denke,
dann,
das wird eine Etappe für die Ausreißer.
ja. Und ich glaube, an dem Tag werden sehr, sehr viele Teams, die noch nichts gewonnen haben, alles, also klar, wann sonst, aber in die Waagschale werfen. Da wird sich so mancher Fahrer, der vielleicht auch im kommenden Jahr noch keinen Vertrag hat, sehr weit vorne zeigen. Und dann, ja, Tour de Honneur, anders dieses Jahr, also mit der Montmartre, 1,1 Kilometer, 5,9%, geht's viermal hoch, dreimal hoch. Aber danach ist dann die Zielankunft doch am Champs-Élysées oder?
Ja.
Okay. Das wird aus, finde ich, zumindest aus der, na okay, ich hätte mir die Karte angucken können, da wäre es gewesen. Was sagst du dazu? Was hältst du davon?
Ich finde das sehr gut.
Ich finde das sehr gut.
Auch wenn die Fahrer natürlich völlig gegenteiliger Meinung die meisten sind, weil sie sagen, ja, wir müssen schon 20 Tage hier Radrennen fahren und dann wollen wir unsere Tour d'Honneur haben. Und das ist gefährlich mit Montmartre und eng und das brauchen wir jetzt an Tag 21 nicht unbedingt nochmal. Aber ich sage, Radrennen oder Tour de France geht 21 Tage und da kann man bis zum Schluss angreifen.
Glaubst du denn, also wir spielen uns jetzt mal wir Gedankenspiel, wenn es jetzt zwischen Platz 1, 2 und 3 einen Abstand von weniger als 10 Sekunden gibt, wird da attackiert?
Ja.
Wow. Interessante These. Ich würde mir alleine deswegen wünschen, dass es passieren wird. Ich glaube nicht. Ich glaube, dieses ungeschriebene Gesetz am letzten Tag Tour d'Honneur wird eingehalten. Also da geht es um den Tagessieg.
Das mag sein, dass die sagen wir mal, ersten 50 Kilometer so außerhalb von Paris da rumbummeln, Sekt trinken und ja nicht wirklich schnell fahren, aber dann, sobald es das erste Mal über die Champs-Élysées geht, da wird es dann schon peu à peu schneller werden und dieser Montmartre, der wird richtig heiß umkämpft sein.
Wird er mit Sicherheit, also da geht es um den Tagessieg, aber wenn es noch eine Chance auf den Gesamtsieg, wird auch auf den Gesamtsieg attackiert werden? Interessant, also ich würde es im Moment so gedanklich ausschließen, ich glaube auch gar nicht, dass es zu dieser Situation kommen wird, aber wenn...
Das glaube ich auch nicht.
Okay, danke. Aber wir würden es uns schon beide wünschen, ne? Alleine um zu gucken, was passiert. Also uns, da werden sich natürlich jetzt schon diverse sportliche Leiter Gedanken machen. Also stell dir mal vor, Carapaz wäre mitgekommen und Jonathan Wouters und Carapaz hätte mit Pogacar Vingegaard hinterherfahren müssen, verweigert aber die Arbeit. So, irgendwie so ein Szenario, stelle ich mir sehr lustig vor.
Ich glaube, im Ernst gesprochen, dass es die Tour da die Zeitabstände schon so deutlich sein werden, dass dieser Montmartre nur im, also dass die Klassementfahrer dann vielleicht ruhig machen und es nur im Kampf um den Tagessieg richtig eng zugeht. Kann natürlich auch passieren, haben wir schon oft gesehen auf den Champs-Élysées, Kopfsteinpflaster im Finale, wenn es da regnet, neigen die Organisatoren auch dazu, oder das muss man dann fast neutralisieren, weil es so rutschig wird. Könnte auch in dem Finale passieren, wenn schlechtes Wetter ist. Aber ja, auf jeden Fall mindestens mal für den Etappensieg ist das jetzt keine ausgemachte Sache mehr für die Sprinter und das wird richtig spannend.
Das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass sie in dem Café in der Rechtskurve unten für Nils Pollitt eine Toilette freilassen werden. Also sie werden wird schon freigehalten, das Pollitt-Klo. Dass wenn er nochmal austreten muss, dann naja, austreten kann er und dort eintreten und wieder gern gesehener Gast. Vielleicht hat er vom letzten Mal noch irgendwie einen Transponder da liegen lassen oder so. Ich stelle mir das wirklich, wenn das, kann mir gut vorstellen, dass das toll wird. Und so sehr ich auch diese Tradition liebe und wie das gefahren wird und die Strecke kann man ja schon im Schlaf irgendwie, ich erinnere mich, dass wir das einmal live moderiert haben. Erinnerst du das noch? Da muss man auch viel Zeit füllen, sag ich mal vorsichtig. Ich glaube, das wird für die Fernsehmoderatoren wird das auf jeden Fall besser. Also da ist ein bisschen mit dem Action am Ende. Ja, und dann haben wir einen Sieger, der da heißt.
Ja, der da heißt, das ist die 1-Million-Euro-Frage.
Ist es das, so viel?
Nee, eigentlich sind es nur 500.000, glaube ich, die der Toursieger bekommt an Preisgeld.
Ach so, ich dachte, du sagst,
wir bekommen sowieso nichts dafür, wenn wir das richtig tippen, aber es ist jetzt, sage ich mal, auch nicht so schwer zu prognostizieren. Also ich sage mal, wenn Tadej Pogacar nicht stürzt oder sonst irgendwelche Probleme auf einer Windkante mit einem Defekt oder sonst irgendwie was hat, wird es ganz, ganz, ganz schwer, ihn zu schlagen.
Ja. Ja, das stimmt. Ich habe ja erzählt, ich bin vor anderthalb Monaten oder so mal Nils Pollitt begegnet, ist übertrieben, er ist mir auf der Straße entgegengekommen und ist an mir vorbeigerauscht und ich habe mir dann hinterher mal kurz so geguckt, wo er da unterwegs war und dann sah man auch, was für Trainingszeiten er da gefahren ist, wie viel Komms er da geholt hat auf so einer normalen Trainingsrunde, was ich komplett irre fand, bei den deutschen Meisterschaften, nur diese kurz, ganz kurz erwähnt, weil ich habe nichts gesehen, sondern nur gelesen, hat er auch ganz gut nochmal eine Belastung gefahren. Da sieht man einfach, wie gut dieses ganze Team vorbereitet ist und wie sie darauf hinarbeiten. Und ja, du hast es immer schon gesagt, ne? Ein Rennen mit UAE ist nur gut, wenn Pogacar dabei ist. Wer ist denn, und ich bin völlig deiner Meinung, also auch das hat für mich den Dauphiné auch gegeben, Pogacar zu schlagen wird, wie immer, wenn er irgendwo am Start steht, sehr, sehr schwierig. Aber was tut sich denn danach? Also wie gut wird sich ein Almeida einfügen? Wie gut wird ein Evenepoel dann wirklich sein, trotz mit seinen Ankündigungen? Wie krass wird ein Vingegaard drauf sein? Pogacar sage ich schon, Roglic, wo wird man ihn einsortieren können? Es gibt ja diese berühmte 5 Sterne, also die 5 Sterne kriegt Pogacar, keine Frage. Aber wer kriegt danach die 4 Sterne?
Auf jeden Fall Vingegaard, auf der Papierform her ist er der zweitstärkste Fahrer, hat man jetzt auch bei der Dauphiné gesehen. Da war er jetzt nicht so weit weg von Pogacar, ob schon der immer noch ein paar Prozentpunkte gefühlt Reserve hatte und Vingegaard da schon ziemlich im roten Bereich drehen musste, um überhaupt die Leistung zu erbringen, die er erbracht hat.
Ich finde, es wirkte halt sehr oft so dieses Quäntchen souveräner bei Pogacar. Also so einfach, ne, also dieses Gefühl, dieses, ich kann das gar nicht so richtig umschreiben, aber auch nie, und vor allen Dingen gar nicht erst in Zahlen ausdrücken, aber man hatte nie das Gefühl, man dachte nicht, hier sind 2 Champs auf Augenhöhe, sondern immer so, ja, okay, Pogacar wird noch reagieren, da wird noch was passieren. Das ist immer, was mich so beeindruckt an der ganzen Geschichte.
Ja, das sah relativ, also sah sehr, sehr souverän aus. Aber man muss natürlich auf der anderen Seite auch sagen, von der Dauphiné, das war jetzt vor 2 Wochen ging das Ende, richtig? Ja. Bis zur ersten Bergetappe bei der Tour, die kommt halt erst auf Etappe 10 bis zum 13. Juli. Es ist ungefähr ein Monat, wenn ich das richtig überschlage. Und da musst du halt auch erstmal die Form halten. Und wenn man jetzt für Vingegaard argumentieren wollen würde, könnte man sagen, der hat jetzt noch Zeit, die letzten paar Prozentpunkte noch rauszukitzeln. Und vielleicht ist es bei Pogacar schon so, dass er bei der Dauphiné sein Leistungsmaximum hatte.
Und wenn man muss das ja, um das, was du da sagst, so ein bisschen zu unterstreichen. Ich versuche es gerade mal auf die Schnelle zu recherchieren, ob ich es finde. Vingegaard hat wie viele Renntage mehr, würdest du. Oh, es sind gar nicht so viele. weniger. Ich dachte jetzt, ich könnte noch so ein bisschen in die Richtung argumentieren, okay, Pogacar ist halt auch viel mehr gefahren. Ist gar nicht so.
Es täuscht ein bisschen.
Ja, ne?
In der gefühlten Wahrnehmung ist es so, dass Pogacar jeden Tag Rennen gefahren ist, aber er ist halt keine Rundfahrten gefahren, er ist die ganzen Tagesrennen gefahren. Während Vingegaard, meine ich, 2 Rundfahrten, Paris-Nizza musste dann aufgeben, vor der Dauphiné gefahren ist und da einige Renntage dann doch trotzdem gesammelt hat.
Ja, genau, also 19-22, kein großer Unterschied, aber man könnte natürlich auch andersrum wieder, es war halt so ein Block, ne? Also Pogacar ist im Februar den Block gefahren, UAE Tour, dann ist er diesen vom 8.3. bis zum Ende Juni, April, Mai, April, ne? Ist also so von, ich sag mal Großtrade Bianchi, 8.3. bis 27.4. ist also so ein Block von 8 Wochen gefahren und dann zur Dauphiné wiedergekommen. Also eigentlich kein großer Unterschied, hast recht. Also Vingegaard hat die 4 Sterne. Sonst noch jemand? Siehst du sonst noch jemanden so nah? Also so nah, ich glaube so nah an Pogacar wie Vingegaard sehe ich keinen.
Ich würde das also Podium würde ich relativ klar abstufen. Pogacar, Vingegaard, Evenepoel. Also in Normalform, wenn alle so heile durchkommen, ist das relativ fest einzementiert. Wo es sehr, sehr dicht ist, von der Leistungsdichte her, ist ab Platz 4. Also sprich, wenn da einer von denen mal rausfallen sollte, durch einen Sturz oder sonst irgendwie was, Krankheit, haben dahinter echt viele Fahrer auf Augenhöhe die Chance, aufs Podium zu kommen.
Dann nennen wir dich nochmal. Ich sage, und jetzt Achtung, ich werde dafür vielleicht gleich verbal verprügelt. Ich sage Roglic, der muss ja auch mal Glück haben, der muss ja auch mal durchkommen. Und er war eigentlich immer gut, also er war gut drauf, und warum soll es jetzt nicht mal passieren? Warum soll er nicht einmal sturzfrei durchkommen? Die erste Woche, du hast es eben beschrieben, wird wahrscheinlich sehr hektisch durch die vielen, vielleicht durch die große Anzahl an Flachetappen. Aber der hat Glück, der wäre so ein Kandidat. Dann hast du mit Sicherheit Almeida mit dabei.
Naja, ich sage mal so, wenn man es auf die Spitze treibt und jetzt, sage ich mal, ganz miesepetrig in diese Tour reinschaut, dann wird es ein Doppelsieg von UAE Pogacar vor Almeida. Also wollen wir nicht hoffen, dass Vingegaard und Evenepoel irgendwie ein Problem haben oder sonst irgendwas. Aber wenn der lange geschont wird und ja, Pogacar recht souverän der stärkste Fahrer ist, dann werden die auch sagen bei UAE, hey, lass uns doch noch einen zweiten Fahrer aufs Podium bringen, und der könnte dann auch Zweiter werden. Ich meine,
dafür reichen,
hat man die Tour de Suisse gewonnen.
Dafür reichen ja auch diese Etappen 18, 19 gegebenenfalls, ne? Wenn der vorher nur 2-3 Minuten Rückstand hat. Ja, absolut.
Dann wäre das nämlich schon fast eine Demütigung der Konkurrenz.
Ja. Ja, und vor allen Dingen ist es ja immer noch diese Mannschaftswertung, die ihnen so viel bedeutet. Also diese Gesamtwertung über den ganzen Kalender, Mannschaft und so. Und jetzt komme ich und sage, naja, also gehen wir mal davon aus, dass Pogacar auch mal Pech hat, wenn Vingegaard auch irgendwie krank wird, dann haben wir einen Evenepoel, der nicht so viel, also in den letzten Jahren hatten ja die Favoriten immer sehr, oder oft, nicht alle, aber zumindest von so 3, 4, 5 Favoriten sind immer 4, mindestens 3 durchgekommen. Stell dir mal vor, da passiert jetzt nichts. Also wir sehen Almeida dahinter, wir sehen Roglic dahinter, wen siehst du noch? Enric Mas ist für mich so eine komplett Unbekannte, im Sinne von Wundertüte, der immer mal wieder was gelingen kann, aber auch, der genauso untergehen kann. Ich meine, er war Dritter, dreimal Zweiter von der Vuelta. Hat jetzt nochmal seinen Vertrag, glaube ich, bei den Movies verlängert bis, keine Ahnung, bis zur Rente. Freut mich für ihn, aber so richtig verstehen aus deren Perspektive kann ich das, also gerne immer Zweiter, aber was wäre mit ihm? Also trauen wir ihm auch mal so einen dritten Platz zu?
Wenn er gut durch die erste Woche kommt, was ich so ein bisschen bezweifle, oder wo ich die größte Angst habe, dass ihm da irgendwie was widerfährt.
Wäre auch nicht das erste Mal, ne? Das hat er
doch. Nee, leider nicht. Wäre das jemand auch ein Kandidat, der im Optimalfall in Richtung Podium irgendwie schielen könnte. Möchte aber noch sagen, ja, die Einschätzung Primoz Roglic, also in diesem Jahr rechnet eigentlich niemand mit ihm. Vor allem nach diesem Giro fliegt er irgendwie völlig unter dem Radar, konnte sich jetzt relativ ungestört vorbereiten. Wie gesagt, bei ihm ist es immer Krankenhaus oder Podium. Je nachdem, also wenn der gut durchkommt, wirklich mal durch die erste, dann kann der auch im Kampf um Platz 3 angreifen. Und man darf auch nicht unterschätzen, er hat mit Lipowitz jetzt noch jemanden an seiner Seite, der, ja, sag ich mal, ein Joker, mindestens mal bei Red Bull ist, dürfen wir nicht vergessen, der war Dritter bei der Dauphiné, gibt jetzt sein Tourdebüt. Tour de France ist nochmal ganz was anderes mit jetzt dem medialen Fokus, vor allem der auch aus Deutschland auf ihn gerichtet ist, und sage mal, dem ganzen Stress, Trubel drumherum, was er das erste Mal erlebt. Aber die beiden im Zusammenspiel könnten schon in Richtung Podium was möglich machen für Roglic.
Und es wird mich auch für ihn so ein bisschen, also Schadensbegrenzung, Wiedergutmachung, kann man das ja alles nicht nennen, aber so ein bisschen die Daumen drücken ihm gönnen würde ich es ihm schon mal. Dass er auch mal wirklich bei so einer Veranstaltung durchkommt, dass er das Glück hat, vielleicht auch mal oft genug war es so eine Mischung aus Pech und Unvermögen vielleicht auch, oder ungeschickt, Unvermögen klingt hart, aber Ungeschicktheit, falsch platziert und. Aber dass er das jetzt einfach einmal durchbringen kann und dann auch mal so ein bisschen, selbst wenn er hinter Pogacar und Vingegaard nur Dritter werden würde, wäre das für ihn aber trotzdem, glaube ich, ein Ergebnis, was sehr vielen Leuten auch großen Respekt, also das sind nur die zwei Überführer gerade. Was hältst du denn noch von Nelson Pauls?
Sehe ich jetzt nicht in dem Kreise da vorne.
Okay, Punkt, abgehakt.
Ich hätte fast noch eher gesagt, also wenn man zum Beispiel eher auf die Teams guckt, was da an Kobi dann ist.
Sollen wir direkt mal auf die ganzen Teams gehen, weil wir haben ja jetzt immer so ein bisschen nur die Favoriten rausgelegt. Warte mal, Menü, Startliste, genau, da sind wir ja. Also, Pogacar klar, Erster, Almeida Zweiter, Ne, die haben wir auch.
Pollet Dritter.
Pollet, nee, ich glaube, Adam Yates wird Dritter. Pollet wird, von Pollet muss zu viel nachführen. Der holt sich das Bergtrikot. Ja, einfach bärenstarke Truppe. Puh, was will man da alles sagen? Tim Wellens, Yates, Soler, Sivakov, Pollet, Navarez, Almeida, Pogacar. Also fast jeder. Also.
Ja, das Team hat keine nennenswerten Schwächen mehr mittlerweile.
Höchstens der Koch. Ich habe gehört, der Koch kann nur ein ganz schlechtes Steak braten. Nee, hat keine nennenswerten Schwächen. Ich glaube, du bist mir sprachlich in vielen Bereichen sehr überlegen, aber ich würde in diesem Satz gerne das nennenswert. Das Team hat keine Schwächen. Also wo willst du eine Schwäche ausmachen? Du brauchst ja fast nur einen Sivakov. Den Rest kannst du ja, die können sich ja jeden Morgen aussuchen, wer an dem Tag arbeitet. Übertrieben.
Naja, die nennenswerte Schwäche würde ich eher darin ausmachen in der sportlichen Leitung.
Weil ja.
Das haben wir schon häufiger gesehen, nicht zuletzt beim Giro d'Italia, dass da teilweise absurde Entscheidungen getroffen werden. Im Auto auch Tadej Pogacar muss man leider damit einbeziehen. Bei der Tour de France 2022 war er schlecht beraten, als er sich auf dieser einen Etappe zum Col du Grandon übernommen hat und diesen Hungerast hatte, die Tour dadurch verloren hat. Mhm. Und ich kann mich an keine Rennen erinnern, dass Pogacar durch taktische Finesse irgendwie gewonnen hat, sondern der lebt halt von seiner schieren Überlegenheit, fährt die Siege mit der Brechstange heraus. Und das wäre so die einzige Möglichkeit, wo ich einen Ansatz sehen würde für eine Mannschaft wie Wismar, um Pogacar anzugreifen.
Man muss aber auch sagen, es ist ein, klingt sehr blöd, aber es ist ein relativ altes Team auch, ne? Also, ne? Tim Wellens 34, Yates 32, also die haben 1, 2, 3, 4 Fahrer über 30. Vielleicht können sie ihn so ein bisschen, also wenn er sich von der sportlichen Leitung schon nicht sagen lässt, wird er sich von seinen Teamkollegen auch nicht sagen, aber vielleicht ist es da noch am Zugang auch über diese alten und den Captain de la Route und alles, ne? Vielleicht ist das auch ein Weg, den man da gehen möchte. Aber das stimmt. Also die taktischen Fähigkeiten der sportlichen Leitung möchte man mit einem Fragezeichen versehen. Sind die denn so viel besser bei Wismar? Mit Vingegaard, Affini, Thies Benoit, Campenaerts, Jorgensen, Sepp Kuss, Van Aert, Yates. Also man hat ja jetzt im Prinzip Yates, Kuss und Vingegaard. Wir hatten drei Grand Tour-Sieger drin, ne?
Ja, also ja. Das Team steht in dem von UAE nichts nach. Also ich würde dir auf Augenhöhe sehen, was die Mannschaftsstärke angeht. Vielleicht sogar ein Team Wismar Liesebike durch einen Wout van Aert, der in Topform für zwei oder drei Fahrer fährt, so unheimlich wertvoll ist. Wir haben es beim Giro wieder gesehen. Und apropos Giro, die haben ja sogar den Giro-Sieger dabei, Simon Yates, der für Vingegaard sich in den Dienst stellen wird. Also von daher ist das Team absolut ebenbürtig aufgestellt.
Ja, vielleicht, ich würde sagen, die haben nicht alle, also so ein, vielleicht Affini, also die sind alle nicht ganz bei der Stärke vom Team UAE, aber diese Spitzen von Yates und von Aert wiegen vielleicht ein paar Sachen wieder auf. Also also absolutes Top-Team. Und wen würdest du so sehen, also okay, Vingegaard, Pogacar, wer wäre denn so die Wahl 2 eigentlich, wenn jetzt was passiert? Also bei Almeida ist klar bei UAE, Simon Yates, ist er so gut rausgekommen? Ja.
Okay. Würde ich sagen, das wäre ja auch in den, keine Ahnung, ersten, vielleicht auf dieser Etappe 10, jemand, den ich mal rausschicken würde, zu gucken, was geht da.
Ja, also ich bin, wünscht sich jetzt keiner, dass, was weiß ich, Pogacar und Vingegaard beide einen Brechdurchfall kriegen und das Rennen dann zwischen Almeida und Yates ausgetragen wird. Aber hätte man das jetzt Anfang der Saison gesagt, dass er als Giro-Sieger mit im Tour-Team ist und mit Vingegaard ums Gelbe kämpft, weiß ich auch nicht. Hätte er gesagt, ja, mache ich, nehme ich. So, dann kommen wir mal zu der Quickstep. Klar, Remke Evenepoel, auf den ist alles ausgerichtet. Helfer fallen jetzt natürlich bei jedem Team schon mal ein bisschen ab im Gegensatz zu diesen zwei Top-Teams, aber Evenepoel, also jetzt nach
Pogacar. Ja, ich finde das gar nicht mal so klar. Dieses Team ist zweigleisig ausgerichtet. Sie haben zwar Remco Evenepoel fürs Podium, aber sie haben auch Tim Merlier dabei, der aktuell mit Philipsen und Midan zu den drei Top-Sprintern gehört und sich ja auf Etappensieger natürlich extrem viel ausrechnet. Das ist so ein bisschen ein Handicap vielleicht für Evenepoel. Auf der anderen Seite, ja, wenn er spielt nicht die ganz große Favoritenrolle gegenüber Pogacar und Vingegaard. Also er muss jetzt nicht die Last des Rennens mit seinem Team tragen.
Absolut, aber siehst du ihn denn jetzt als die klare 3 auf dem Podium? Also ist dein Tipp, um den jetzt schon wegzugreifen, Pogacar, Vingegaard, Evenepoel?
Ja, okay. Also in den Bergen sehe ich ihn nicht auf dem Level von den beiden. Und im Zeitfahren könnte ich mir gut vorstellen, wie gesagt, vorhin schon, dass er das gelbe Trikot da übernimmt. Aber er wird da auf Strecke nicht mithalten können mit den beiden.
Okay, warte, notiere ich das direkt schon mal, damit ich das nicht hier vergesse. Pogacar vor Wing. Ach, muss ich ja gucken. Ich bin so schlecht mit Scham. Warte. Vingegaard vor Evenepoel. Okay. Ich denke noch ein bisschen nach. So, dann haben wir als nächstes Team Education First. Okay, Nelson Pauls wird für gefahren, aber ansonsten wird das so die typische Truppe an Tagessiegen. Ne? Ben Healy, vielleicht auch so Bergtrikot-Kandidat. Hat er ja, glaube ich, schon mal versucht und fast geschafft, wenn ich mich recht entsinne. Aber ansonsten eine Hasardeurs-Truppe.
Ja, geht auf Etappensiege, die Mannschaft.
Decathlon, gehe ich mal so durch.
Die haben wenn es wirklich super, super gut läuft, auch mit Felix Gall einen Fahrer, der in Richtung Podium fahren könnte.
Aber da muss schon viel vorne passieren, oder? Also.
Ja, da muss er vor allem gut durch die erste Woche kommen und darf im Zeitfahren nicht so viel verlieren.
Ja, dann haben wir Red Bull Blora, Roglic, Lipovic, die zwei hast du schon herausgegriffen, Vlasov noch, Moscon, Van Poppel, Moyes. Ich lege mich jetzt an einer Stelle fest, ich drücke Roglic die Daumen mit, weil ich es einfach so ein bisschen ihm gönne. Also und ich drücke nicht Roglic die Daumen, ich drücke dem Duo Bora die Daumen, Lipovic und Roglic, dass sie gut durchkommen, dass sie eine Rolle finden in diesem Rennen. Das ist so, das würde mich sehr freuen für die beiden.
Ja, und sie haben mit Jordi Meus, vergessen wir nicht, einen Fahrer dabei, der hat schon den Sprint auf den Champs-Élysées 2023 gewonnen. Stimmt. Und zuletzt auch super in Form, hat dieses neue Rennen in Kopenhagen gewonnen. Von daher fahren die da auch so ein bisschen zweigleisig, haben da auch noch eine kleine Sprinterfraktion am Start.
Mhm. Cofidis?
Ja, ich denke, die werden nicht versuchen, mit Buchmann auf Klassement zu fahren, sondern werden eher versuchen, auch Etappen zu gewinnen. Aramburu, ein super Fahrer für hügelige Rennen, Buchmann für die Berge, genau wie Izagirre, Kokar für schwere Sprints. Also, wenn es gut läuft, holen die einen Etappensieg.
Mhm. Alpecin de Koenig, jetzt habe ich auch mal nachgucken können, was dieses 10H in Grün hinter der Procycling-Stats-Geschichte. Vor 10 Stunden wurden die ergänzt. Irre. Ja, wird's auf Sprints hinauslaufen. Van der Poel, Jasper Philipsen werden da vermehrt arbeiten. Vielleicht nochmal ein Tagessieg von Mathieu Van der Poel. Er hat sich den einen Tag bestimmt in rotem Kalender angestrichen. Ansonsten das
also übliche gute Team. Also es könnte tatsächlich am Ende der Tour die Mannschaft mit den meisten Tagessiegen sein. Also wenn ich mir gerade diese erste Woche angucke, wenn es nicht Jasper Philipsen wegräumt, dann ist Van der Poel irgendwo mit im Spiel um den Etappensieg.
Ja, das stimmt. Es sei denn, Pogacar gewinnt alle Bergetappen und ich hole sich zwischendurch auch nochmal eine.
Dieser Anfahrtszug sucht ja wirklich seinesgleichen. Also Jasper Philipsen hat da Caden Groves und Mathieu Van der Poel als Anfahrer. Also Caden Groves, einen der besten Sprinter der Welt, so schon. Und Van der Poel, ja, braucht man auch nichts zu sagen.
Ja. Ja, soll sich nicht beschweren, sonst kriegt er einen auf die Mütze hinterher. Akea, ja, also.
Werden versuchen, eine Etappe zu gewinnen.
Mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
Die kämpfen ja ums Überleben. Also der Sponsor hört auf am Ende des Jahres und stehen im Prinzip im schlechtesten Fall vor dem Nichts. Aber ja, vielleicht ist das dann wieder sowas, wo das sich die Fahrer einzeln versuchen, nochmal jetzt ins Rampenlicht zu fahren. Ja,
und auch Kräfte freisetzt. Ineos Grenadines wird auf Philipp Ogana bei den Zeitfahren gehen. Gerard Thomas wird haben wir gar nicht genannt als einer der Favoriten. Ach, was wäre das schön, wenn der noch. Also Gerard Thomas werde ich, möchte ich eine Sonderwertung, drücke ich an einem Tag die Daumen. Völlig albern, aber der Mont Ventoux, das wäre, da würde ich einmal kurz von Down Under hier hochschreien vor Freude. Das so eine Geschichte würde ich gerne nochmal hören. Einen Tag, den er sich aussuchen darf, wo er auf was weiß ich, auf Pelotonskosten gewinnen darf. Das wäre doch was, oder? Weil sonst sehe ich da nicht viel passieren, ehrlich gesagt, bei dem Team.
Ja, eigentlich wäre Carlos Rodriguez der Mann für die Gesamtwertung, war schon Fünfter bei der Tour 2023, hat jetzt aber zuletzt nicht so richtig überzeugt. Jetzt bei der Dauphiné war er Neunter, davor Tour de Romandie auch, sagen wir, nur Sechster. Ja, hatten jetzt sich nicht die Bäume ausgerissen, als um ihn da als Podiumskandidaten zu nennen.
Drängt sich nicht auf. Das, glaube ich, ist die richtige Formulierung in dem engsten Kreis der Favoriten. Intermarché wird aufs grüne Trikot gehen, gehe ich mal von aus, mit Girmay.
Ja. Jonas. Und sie haben den neuen deutschen Meister in ihren Reihen.
Ich wollte gerade sagen, Jonas Rutsch hat Georg Zimmermann ins weiße Trikot gefahren. Glückwunsch dazu. Und so ist es bei der Tour vertreten, auch schön. Lidl Trek, das Team, was den Giro mitbestimmt hat.
Ja aber ohne Mats Pedersen jetzt, dafür mit Jonathan Milan, einer der Top-Favoriten für die Massensprints. Nichtsdestotrotz haben sie auch für diese schwereren Etappen den Thibaut Nies dabei. Mhm. Und fürs Gesamtklassement Skelmose für eine Top-10-Platzierung.
Groupama, solider Roast. Da wird aber jetzt auch keiner Bäume ausreißen.
Ich kann mir schon vorstellen, so ein Romain Grégoire, der bei der Tour de Suisse das erste Führungstrikot getragen hat, erste Etappe gewonnen hat, könnte auch bei der Tour eine Etappe gewinnen.
Ja, was ich glaube, die anderen Teams, also kommt da noch was? Also Enric Mas, wie gesagt, solide Top, vielleicht so eine Top-5-Platzierung würde mich für ihn freuen. Wen haben wir da noch? Wenn wir da mal so drüber gehen. Machen bei Gil, bei Team Picnic Postal.
Oscar Only, vielversprechender Fahrer für die Zukunft, zum Beispiel, den die dabei haben. Dann Team Jaco Alula.
Ben O'Connor.
Auch immer ein bisschen unterschätzt, aber letztes Jahr hat er fast die Vuelta gewonnen.
Ja, genau. Da wollte ich auch gerade anknüpfen. Vielleicht so ein Fahrer, wo man sagt, okay, also Top 5, wenn es vorne ein, zwei rausfallen und es für ihn gut läuft, ist durchaus drin.
Absolut.
Und dann werde ich ja in Australien in der Sportsbar das mir angucken können, wenn alle auf einmal Connor-Fans sind und ich sage, ich kann dann sagen, ich habe schon vor einem Monat gesagt, dass der Top 5 fährt, ihr Kängurus. Wo sind wir noch? Bahrain?
Finde ich ein sehr, sehr interessantes Team. Die haben mit Buitrago jemanden, der in der Gesamtwertung auch in die Top 10 fahren könnte. Mit Lenny Martinez, einen Fahrer, bin ich mir nicht sicher, wo es mit dem hingeht. Der sehr, sehr jung, 21, hat die fast schon die Königsetappe der Dauphiné gewonnen, aber noch ein bisschen zu inkonstant, um in der Gesamtwertung richtig vorne zu fahren. Phil Bauhaus, einen starken Sprinter dabei.
Mohoric, also, ein starker Abfahrer.
Also die können auf vielen Terrains glänzen.
Ja, aber auch nicht nie überall, also nicht irgendwie ganz, ganz vorne immer zu sehen. Ne? Also so immer so ein Fahrer, der könnte vielleicht. Astana kämpfen gegen auch, Abstieg.
Nicht mehr so richtig. Sie haben sich jetzt da wirklich unten rausgearbeitet, okay. Mehr oder weniger durch die vielen Punkte, die sie gesammelt haben. Eine Etappe, eine angriffslustige Truppe, die auf Etappensiege geht.
Ich glaube, das Gleiche kann man auch für Lotto sagen, oder?
Wobei, sie haben mit Lennart van Eetfeldt einen Fahrer dabei, der vielleicht versuchen wird, in der Gesamtwertung was zu reißen.
Aber doch nicht Top 10, oder? Oder wird er so gerade in die Top 10 kommen?
Ja, hat immerhin schon die UAE-Tour mal gewonnen im letzten Jahr. Also, letztens sollte man den nicht, wenn es gut läuft für ihn. Arnaud Delis, eigentlich würde man sagen, ja, einer der Sprint-Favoriten, aber bei dem lief es jetzt in diesem Jahr noch so gar nicht irgendwie. Hat einen Sieg zwar geholt, aber zuletzt anderweitig eher Schlagzeilen geschrieben. Muss man mal sehen.
Israel Primatek, Pascal Ackermann und Michael Mutz.
Und Lutschenko. Jake Stewart.
Und Jake Stewart, wo habe ich den denn jetzt übersehen? Wo verorte ich
den
nochmal?
Der hat eine Etappe bei der Dauphiné gewonnen im Sprint.
Ah ja, okay.
Sprinter. Also sozusagen diese Sprint-Kapitänsrolle wird sich der Pascal Ackermann mit Jake Stewart teilen müssen. Und sie haben mit Joseph Blackmore noch ein ganz, ganz großes Talent dabei. Also hat die Tour de l'Avenir im letzten Jahr gewonnen. Ruanda-Rundfahrt gewonnen, Tour de Taiwan gewonnen.
Ah, okay, aber Engländer, Great Britain. Ah, okay. Hatte ich noch nicht so auf dem Schirm, aber werde ich dank deiner Expertise jetzt auf den Schirm nehmen. Total Energies, war da nicht im Gespräch, dass sie mit Ineos zusammengehen? Eigentlich?
Also auf jeden Fall steht schon fest, dass Total bei Ineos auch auf dem Trikot erscheinen wird. Allein schon durch die, sag ich mal, petrochemische
Petronähe.
Verbindung zwischen den beiden Konzernen ergibt das natürlich Sinn. Aber sie haben gesagt, sie wollen ihren Sponsorenvertrag bei dem Team auf jeden Fall erfüllen. Und heißt erstmal, dieses Team wird so weiter bestehen, ob schon rein sportlich gesehen ich dieser Mannschaft jetzt nicht so viel zutraue. Anthony Tucci ist für mich noch der stärkste Fahrer. Der hat im letzten Jahr, meine ich, war das doch die Gravel-Etappe bei der Tour gewonnen.
Ich gucke nach.
Das war die Etappe Nummer 9 in Troyes.
Ja, vollkommen richtig. Troyes. Nach einem 156 Kilometer Ausflug alleine oder in einer Ausreißergruppe. Tudor, ja, Julien Alaphilippe, ne? Der ist auch irgendwie so ein Stehaufmännchen. Obwohl, er ist auch kein.
Ja, auf dem Papier eigentlich eine super Mannschaft mit Alaphilippe, Dainese extrem starker Sprinter, Haller super Anfahrer, Marc Hirschi-Liernhardt, Marius Meyerhofer auch für die Sprints oder schweren Sprints stark, Michael Storer hat Tour of the Alps gewonnen, beim Giro war der, meine ich, auch im Top 10 der Gesamtwertung.
Wachsen ja
10er,
jetzt
genau.
Mannschaft zusammen, ist die Frage, ne?
Ja, es ist so ein bisschen die Frage auch, ob die nicht, sage ich mal, zu viele Interessen jetzt dabei haben. Und sich da auf einen Fahrer irgendwie mal auszurichten. Alaphilippe, klar, der kann diese
Ja.
Ardennen-charakteristischen Etappen immer noch, wenn auch nicht mehr auf dem Niveau wie vor 4, 5 Jahren.
Dann hat er aber in den ersten 10 Tagen vielleicht so ein, zwei Etappen, wo er das ausspielen kann, wo er damit arbeiten kann, aber danach ist er halt, wenn man böse wäre, jetzt auch nicht zu nichts mehr zu gebrauchen. Klingt hart, ja, klingt, meine ich gar nicht. Also ich finde Julien Alaphilippe durchaus, weiß ich gar nicht mehr,
Ja,
finde ich
aber
ihn
alleine die
sympathisch.
mediale Aufmerksamkeit,
Genau.
die du in Frankreich mit diesem Fahrer auf dich ziehst, das ist
Ist
ja
es
schon
wert?
voll fast das Jahresbudget von Tudor wert, dass sie da reinbuttern.
Ja, das ist wahrscheinlich so. Und dann die Unox-Wikinger, mit einem Magnus Cort als Dänen dazwischen. Ich finde den Tobias Halland Johannessen und Anders Halland Johannessen. Ich würde tippen, das sind Brüder.
Ja, und der Tobias Halland Johannessen wäre sogar vielleicht jemand ein Geheimtipp für die Top 10 der Gesamtwertung. Also war bei der Dauphiné extrem gut. Fünfter in der Gesamtwertung. Also, wenn man sieht, welche Namen damit gefahren sind, ist ihm schon einiges zuzutrauen. Und Jonas Abrahamsen, 2 Wochen nach einem Schlüsselbeinbruch dabei.
Ist denn der Tobias und der Anders, sind das die neuen Yates-Brüder? Also die Johannessens-Brüder? Weil sie
Ich
auch
weiß nicht, ob
Zwillinge.
es Zwillinge sind,
Doch,
ja.
ich hab's gerade nachgeguckt. Also zumindest wäre es ein Riesen. Also wenn das ein Zufall wäre, dass sie am gleichen Tag Geburtstag haben, in unterschiedlichen, nee, ist das gleiche Jahr. Ich habe nur auf das Geburtstag geguckt. 23. August, das heißt, die können zum Vuelta-Start Geburtstag feiern. Ja. Das war der kurze Zug durch die Gemeinde. Du hast dich festgelegt, Pogacar, Vingegaard, Evenepoel. Ich tue mich diesmal irgendwie ganz, ganz, ganz schwer. Ich weiß gar nicht warum. Weil ich sowohl Pogacar als auch Vingegaard als auch, nee, Evenepoel nicht, aber die beiden hatten so viel Glück auch immer. Also im Sinne, dass die nie, also wenn man Hungerast oder so war. Okay, das war halt ein selbstverschuldetes Problem, aber die sind nie so richtig oder durch Stürze so rausgenommen worden bei der Tour. Also der logischste Tipp ist der, den du gemacht hast, ne? Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, das ist ganz klar. Also ich habe jetzt nicht auf Buchmacher geguckt, aber das wird auch das Podium der Buchmacher sein. Ich weiß nicht warum, aber ich sage, dass diesmal Vingegaard gewinnt. Ich bin Team Vingegaard diesmal. A, um auch was anderes zu sagen. Das kann man, ne, also ein bisschen Spannung hier bei uns ins interne Duell zu geben. Und ich weiß gar nicht warum, aber ich glaube, Vingegaard gewinnt. Und ich glaube, dass Pogacar, sobald er den moralischen kriegt, dann auch gar nicht mehr aufs Podium fährt. Oder Dritter wird. Dritter wird. Und ich sage Vingegaard, also ich lehne mich mit dem Tipp natürlich sehr weit raus, Roglic, Pogacar. Nee, das kann man nicht machen. Sorry. Nee, also Vingegaard, Pogacar und dann Roglic. Ich glaube, Evenepoel wird irgendwas passieren. Ich weiß nicht was, ich hoffe nichts Schlimmes. Aber ich bin der Meinung, dass das Podium ist. Roglic wird Dritter. Auch weil ich mich für ihn freue dann. Und Daumen drücken, das tue ich ja immer. Ich weiß nicht warum, aber ich finde dieses Team sympathisch. Ich drücke die Daumen dem Duo Bora, damit meine ich Roglic und Lipovic. Und natürlich dem Team Education First, weil ich einfach eine sympathische Truppe mit schönen, netten Sponsoren, Grundhaltung dahinter, cool und alles. Deswegen gebe ich denen, dieses Team hat mir noch keine Gründe gegeben, nicht für sie zu sein. Wem drückst du die Daumen?
Das ist echt schwierig ja, dieses ne? Jahr. Also, ich würde mich freuen, wenn Wout van Aert eine Etappe gewinnt.
Oh ja, auch guter Tipp.
Und drücke auch natürlich aus deutscher Sicht dem Red Bull-Duo die Daumen. Und für Manuel Buchmann würde ich mich auch freuen.
Darf ich auch Duo Bora, was für ein, schwierig auszusprechen, oder? Duo Bora. Duo Bora bei dir schreiben und Buchmann. Ja. Okay, dann haben wir alles in trockenen Tüchern. Das werde ich noch ein bisschen schöner machen, wenn ich die Folge morgen Abend wahrscheinlich veröffentliche. 1,5 Stunden. Ein Ritt durch die Tour de France, nicht Geschichte, sondern die bald geschriebene Geschichte. Ich bin gespannt. Ich freue mich jetzt, also ich finde immer diese Sendung vorher, die löst bei mir so viel aus, das ist so eine große Freude. Weißt du, wann die Präsentation ist? Donnerstag?
Donnerstag.
Hast du schon irgendwas verlauten hören? Irgendwelche Programme bei der?
Nee, es wird auf jeden Fall wieder viele neue Trikots zu sehen geben.
Ah, das stimmt. Welches habe ich denn schon? Irgendeins habe ich schon gesehen.
Ich habe schon so viele gesehen.
Echt? Welches?
Das von UAE zum Beispiel kann ich nicht richtig nachvollziehen, warum man sowas macht. Also du kannst dir die auch schon in Minis hier bei PCS angucken.
Ach so, wie in Minis. Was heißt denn hier in Minis?
Ja, die sind ja neben der Mannschaftsaufstellung daneben.
Ah, okay. Puh, Alter, meine Augen. In Minis. Ach so.
Also wisst man, diese Bike hat auch so ein Trikot.
Dieses schwarz-gelbe.
Mit ein bisschen anders gestaltet, wo die Fans sozusagen eingestickt sind, die sich in so einer ersten Welle, sag ich mal, damit eingebracht haben. Also
die haben das Trikot verkauft, sagen wir mal, wie es ist.
Eigentlich eine sehr sympathische Idee, ja.
Verkauft.
Das wird ein bisschen ungewohnt vielleicht auch, aber ich sage mal jetzt farblich, reißt hier jetzt irgendwie keiner so richtig aus der Reihe.
Nee. Ey, hättest du mir das nicht gesagt, wäre mir das bei keinem Trikot wirklich aufgefallen.
Ja, aber okay, dieses UAE-Trikot finde ich halt wirklich so ein bisschen, es sieht so ein bisschen aus, als wäre einfach das Trikot ungewaschen.
Ach, du meinst unten mit dem Dreck daran? Ja, aber ich finde jetzt keins, also ich erinnere mich noch an das Trikot von Education First mit der Ente drauf. Das war mal ein Brüller. In Kombination mit dem Helm, legendär.
Da kannst du wirklich in 30 Jahren sagen, das ist ein Unikat, was ich bei eBay Kleinanzeigen für 200 € Startpreis verkaufe.
Ja, und ich würde es kaufen. Muss ich mir mal besorgen irgendwann. Wie hieß das nochmal? Was ist das? Das stimmt, warum habe ich mir das noch nie gekauft? Wenn das irgendjemand zu Hause rumliegen hat in XL, sofort melden. Gar nicht erst einstellen. Ja, das brauche ich noch. Aber ansonsten ist da jetzt kein großer Unterschied bei den Trikots, oder? Klar, ich finde das mit Education First, Team Visma finde ich ausgesprochen gut gelöst, dass man nicht ganz weggeht von dem Gelb, aber natürlich das gelbe Trikot nicht nutzen kann, das einen hohen Schwarzanteil hat. Gibt's da noch irgendwo was, wo ich jetzt im ersten Blick, ich sehe sonst kaum eins, was wirklich groß
ist. Ich glaube, alle sind ja jetzt auch noch nicht drin, weil natürlich sozusagen erst Last Minute vor Tour de France statt, da einiges noch kommt. Alpecin ist auch eine Mannschaft, die sich immer gerne was einfallen lassen in Sachen Sondertrikots.
Warten wir mal ab. Also bis jetzt finde ich es okay. Wie finde ich das denn jetzt bei Kleinanzeigen, das Trikot? Education EF-Trikot? Nee, ne?
Radsport-Trikot.
Ja, Radsport-Trikot, da muss ich ja 20.000 Trikots durchgucken. Ich hab's schon fast. Nee, das sind alles andere. Boah, 150 € für das normale Trikot. Ihr habt doch wirklich nicht mehr alle Latten und so. Damentrikot. Oh, wird ein bisschen klein, aber warum nicht? Ich guck mal durch. Das müsst ihr jetzt nicht alles mitertragen. Thomas, vielen Dank für Speis und Trank und für die Einführung und alles, was jetzt los ist. Wir halten uns jetzt mal zurecht, wir halten uns mal zurück mit der Prognose, wann die nächste Sendung stattfinden wird. Weil das ist schwierig. Ich gehe mal davon aus, dass wir vielleicht in der ersten Tourwoche noch was machen können. Ab dann wird's sehr schwierig. Ich weiß noch gar nicht, vielleicht ich habe schon überlegt, ob wir uns so Audioschnipsel mal zuschicken. Und die wir dann hier verarbeiten. Irgendwie. Nur so ganz kurz, aber das ist auch blöd. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir machen einfach Urlaub. Lass uns einfach Urlaub machen und melden uns zur Vuelta dann wieder und machen nächste Woche nochmal was oder irgendwie so. Egal. Das muss nicht euer Problem sein. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr Spaß hattet hoffentlich und jetzt ein bisschen informierter über die Tour seid. Danke für eure Unterstützung in jeder Hinsicht. Das wiederhole ich nicht immer, aber das ist jedes Mal in unseren Herzen. Und mach's gut, Thomas. Tschüss.
Jo, ciao.